Treffen sich zwei Pastoren. Der eine beklagt sich, bei uns sind Fledermäuse im Dachstuhl. Ich bekomme die einfach nicht weg. Hast du mir eine Idee? Der andere meint, das Problem hatte ich auch. Musst sie nur taufen, dann bleiben sie weg. Damit das klar ist, wir sind nicht zum Spaß hier. In der Gemeinde darfst du Freude haben, aber keinen Spaß. Lächeln ja, aber nicht lachen. Es ist manchmal auch nicht lustig, was andere für lustig halten oder über was sie lachen. Im Himmel ja, da wird Lachen schön sein, wenigstens da. Aber hier auf Erden weiß man nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Und ob sie im Paradies gelacht haben? Es gab dort doch gar nichts zu lachen. Denn was gibt es denn in einer perfekten Welt zu lachen? Lachen und Humor leben doch vom Nicht-Perfekten, dem Fehlerhaften und dem Unvollkommenen. In einer Welt, die sich selbst zur Perfektion verdammt, brauchen wir den Clown, der seine Unvollkommenheit inszeniert und auf die Spitze treibt, um lachen zu können. Wir leben in einer defekten Welt. Und es zeigt sich daran, worüber man heute lacht. Über den Fehler, den ein anderer macht. Über die peinliche Situation, in die ein anderer sich hineinbegibt. Über falsche Antworten. Das Bemühen anderer und deren Scheitern. Schauen wir uns doch an, was wird heutzutage im Fernsehen angeschaut. Der Bachelor. Da schaut man, wie, ich weiß nicht, 18 Frauen abgeblitzt werden. Ist doch schön. Oder Deutschland sucht den Superstar. Junge Menschen strengen sich an und glauben wirklich und bekommen es auch zugeredet von dem ganzen Team, dass sie ein super Talent sind und dass sie es können. Und dabei geht es nur darum, deren Peinlichkeit zu verkaufen, deren Schiefsingen, deren sich zum Affen machen. Germany's Next Topmodel. Zickenterror. Enttäuschung, dass man aus dem Team rausgeschmissen wird. Und da ergötzen sich die Menschen dran. Und sie finden es lustig. Sie freuen sich. Sie schauen sich's an und unterhalten sich dann die Woche drüber, was die nächste Folge gebracht hat. In unserem Alltag mutiert es zum aufgesetzten und falschen Lachen. Das verletzt, wo man sich über andere erhebt und gemeinsam über Einzelne lacht. Wenn wir schon dabei sind, die älteste Darstellung des Kreuzes ist kein Heiligenbild, sondern eine Karikatur. Ja, schon damals. Ein Römer machte sich über einen Christen lustig, indem er ein Kreuz malte, an dem ein Mann mit Eselskopf hängt. Er schrieb dazu, Alexandros betet seinen Gott an, den Esel. Über andere lachen. Seit den Komödien des alten Griechenlands stehen Komiker und Comedians auf der Bühne, um sich und andere der Lächerlichkeit preiszugeben. Männer lachen über die Macken der Frauen, Frauen lachen über ihre Macker und die Dunkelhaarigen über die Blondinen. In der defekten Welt kannst du lachen, bis der Arzt kommt. Leider musste der auch kommen, für manche zu spät, wenn wir an den Anschlag auf die Zeitung Charlie Hebdo denken, die eine Karikatur von Mohammed veröffentlicht haben. Auch die Karikatur des Dänen über Mohammed hat schon für Ärger gesorgt, aber in Frankreich hat es dann doch etwas mehr zugeschlagen. Lachst du über andere, kannst du nur hoffen, dass denen auch zum Lachen zumute ist. Denn treffen deine Späße auf ihren heiligen Ernst, was dann? Die sogenannten Fundamentalisten, die wollen wahrlich mit aller Gewalt, dass uns das Lachen vergeht. Wie man es auch ganz besonders in bestimmten Gruppierungen des Islam vorfinden kann in der heutigen Zeit. Aber wie sieht's denn bei uns aus im Christentum? In der Bibel wird zwar viel von Freude gesprochen, aber wenig vom Lachen, und wenn, geht es meist um das ungläubige Lachen der Spötter, die sich eben über etwas lustig oder jemanden lustig machen. Wahrscheinlich deshalb scheinen in vielen christlichen Kreisen das Lachen keinen Platz mehr zu haben. Und man singt am liebsten mit Ernst um Menschenkinder. Der Religionssoziologe Peter Berger stellt über die christliche Theologie fest, sie sei größtenteils eine deprimierend weinerliche Angelegenheit. Und wenn man in die Gemeinde geht und den Trauerkloß und die runtergezogenen Fratzen sieht, dann wundert man sich über solche Aussagen wenig. Ja, wenn man es so hat. Dabei ist es doch eigentlich echt widersprüchlich. Wir leben von der guten Nachricht, vom Evangelium. Wir haben ein kostbares Geschenk erhalten. Haben wir nicht allen Grund, uns zu freuen? Und doch macht die Kirche eine todernste Sache draus. Natürlich aus einem sehr gewichtigen Grund. Aus der Angst, der Menschen kann man Profit schlagen. Sehr wichtig. Überdeutlich, zumindest für uns in der heutigen Zeit im Rückblick, war das natürlich im Mittelalter. Ablassbriefe war eine sehr gute Einnahmequelle, hat den Petersdom aufgebaut. Einige vielleicht kennen den Buch oder das Film Im Namen oder Der Name der Rose. Und da wird er erzählt, dass der Mönch Jorge von Burgos zum Mörder wird, damit niemand das Buch des Aristoteles über die Komödie und den Humor liest. Denn das Lachen sei gefährlich, denn es töte die Furcht. Ohne Furcht gäbe es keinen Glauben, keine Ehrfurcht und somit keine Kirche, die Ehrfurcht verlangt. Und wer lacht, laufe Gefahr, den Teufel nicht mehr zu fürchten. Nur Angst, glaubt Jorge, veranlasse Menschen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Klar gibt es auch ein paar wenige Gegenbeispiele im Mittelalter. Es gab das Ober, nicht Ober, das Osterlachen. Da wurde im Mittelalter an Ostern der Tod ausgelacht mit reichlich derben Witzen. Aber ansonsten verstand die Kirche mit Humor keinen Spaß. Es gab sogar einen Streit, ob Jesus jemals gelacht hat. Und große Kirchenväter wie Origenes waren davon überzeugt, dass Jesus keinen Humor verstand. Und Augustin wollte alles Fröhliche aus den Gemeinden verbannen. Da kommen wir doch zu der Frage, muss in der Bibel wirklich was Lustiges stehen, damit wir lachen dürfen? Müssen wir wissen, ob Jesus gelacht hat oder ob Gott Humor hat? Es gibt tatsächlich sogar eine Vorlesungsreihe in Tübingen. Also Tübinger Theologen haben vor Ort eine Vorlesungsreihe darüber gehalten, ob Jesus gelacht hat. Also so ernst wird dieses Thema dort genommen. Und ja, natürlich hat Jesus gelacht. Er war ein Mensch. Und natürlich hat Gott Humor. Er wurde ja Mensch. Und wenn du Gott zum Lachen bringen willst, musst du ihm nur von deinen Plänen erzählen. Dass wir in einer defekten Welt leben, kann man auch daran sehen, wie ernst man eben das Lachen nehmen kann, so die Tübinger Theologen, die sich darüber Gedanken, ernsthafte Gedanken machen, ob Jesus jemals gelacht hat. Und wenn ihr denkt, Humor sei nicht gerade die Kompetenz von evangelischen Theologen, dann muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie ernsthaft der Humor hier, jetzt gerade zu Fastnacht genommen wird. Ich kenne mich ja als Zugezogener nicht so aus. Aber ich weiß, in Flörsheim, wenn ich dort Helau rufe, werde ich blöd angemacht. Denn dort heißt Heil wie geil. Und wenn ich da das falsche Wort sage, dann ui, ui, ui. Und es darf nicht, jetzt muss ich gerade schauen, irgendjemand ein Häs tragen, was auch immer das ist. Da werden die Narren richtig narret. In der doch eigentlich sehr lustigen Narrenzunft ist alles sehr streng geregelt. Man kann darüber lächeln und es wird das Beste sein. Doch, dass wir in einer defekten Welt leben, zeigt sich auch an der Gewalt, mit der auf Humor manchmal mancher sehr stark reagiert. Siehe Charlie Hebdo. Gerade dann, wenn Humor das ist, was es auch ist, eine kritische Infragestellung der bestehenden Macht. Auch das ist kein neues, sondern ein altes Thema. Damals der Hofnarr durfte Witze machen, sollte die Menschen unterhalten, aber ja nicht auf Kosten des Königs. Das Maß an Satire und politischem Kabarett zeigt die Offenheit und Toleranz eines politischen Systems. Aber darf man über alles lachen? Nach dem Attentat wurde das diskutiert, allerdings ohne eine abschließende Antwort zu finden. Jeder muss selbst wissen, wo er aus Respekt vor den Gefühlen und Überzeugungen eines anderen Grenzen setzt. Wo die Satire behauptet, sie dürfe alles und das grenzenlos, erklärt sie sich quasi von selbst für allmächtig. Ich habe ja nur einen Spaß gemacht. Eine geradezu religiöse Überhöhung, die ich dann wiederum sehr kritisch finde. Wo Menschen nur noch der Witz selbst heilig ist, wird die Unterhaltung zum Götzen. Und die Satiriker machen sich zum Hohepriester, die der Satire alles und jeden opfern. Was natürlich auch wieder Ärger verursachen kann, als zeitnahes Beispiel unser lieber Erdogan mit seinem Böhmermann, das war auch nicht gerade ohne. Und man merkt daran, wie verletzend Humor sein kann. Beim Zyniker kommt alles und bekommt alles und jeder sein Fett weg. Klar, denn Zyniker oder Zynismus kommt von einer griechischen Philosophenschule, den Kynikern. Das heißt Hund. Und Hunde beißen. Zyniker haben einen beißenden Humor, der verletzen will. Zynismus ist beißender Spott, der bewusst die Gefühle des Gegenüber missachtet oder verletzt. Und Sarkasmus, die etwas mildere Variante, das Wort bedeutet zerfleischen. Aber ist es wirklich witzig, wenn Humor wie ein Bluthund zupackt und den zerfleischt, auf den er es abgesehen hat? Wenn ich an politische Verhältnisse denke, kann man sich schon manchmal fragen, ob Humor umso bissiger wird oder gar verschwindet, je mehr es um den Halt von Macht und Kontrolle geht. Je autoritärer weltliche oder auch religiöse Machtapparate in der Geschichte oder in der Gegenwart auftreten, umso mehr fürchten sie den Humor, weil sich das Lachen jeder Kontrolle entzieht, weil das Lachen subversiv ist, weil Lachen befreit. Und nochmal zurück zum Im Namen der Rose. Denn genau das ist, was Jorge Burgos, der Mönch, befürchtet. Oder denkt an das Märchen des Kaisers Neue Kleider. Alle folgen dem Kaiser, bis ein Kind feststellt, der ist ja nackt und alle lachen, was für eine Blöße hier entstanden ist. Oder denkt eben an die frechen Büttenreden und Wagen im Karneval, an die politischen Kabarettisten oder die Karikaturen in den Tageszeitungen, die eben auch politisches Tagesgeschehen angreifen oder in Frage stellen. Und das gilt nicht nur für Gesellschaft und Politik, das gilt auch für die Religion. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Tja nun, Jesus selbst war ein Spötter. Er machte sich hin und wieder über die vorherrschende Gruppierung der Pharisäer lustig. Er nannte sie blinde Blindenführer und erzählte das überspitzte Gleichnis vom Balken und Splitter im Auge. Und was er für die Pharisäer zum Nachdenken gebraucht hat, war für die Unbeteiligten außen bestimmten Anlass zum Schmunzeln. Hat er sie nicht betroffen? Martin Luther war ein Spötter und was für einer. Und was wurde im Gegensatz über ihn gespottet? Evangelische, katholische haben sich in den Zeiten der Reformation kein Blatt vor den Mund genommen, nichts geschenkt. Aber auch das ist halt Humor. Mit Witz am Lack kratzen als ewige und unantastbar deklarierte Strukturen, Denkmuster oder Dogmen humorvoll hinterfragen, um herauszufinden, was echt ist und was aufgesetzt. Man kann sich darüber aufregen oder man kann versuchen, das souverän mit einem Lächeln zu nehmen und vielleicht auch darüber nachzudenken. Erst vorgestern hat mein Papa in unserem Familienchat, dem auf dem WhatsApp unsere ganze Familie drin ist, hat er geschrieben, dass er jetzt schon seit einer Stunde auf den Handwerker wartet. Und hat noch eine weitere Stunde gedauert, bis er dann wirklich da war. Und mein Papa, eben auch selbstständig, kam in Termindruck, musste dann zu einer gewissen Zeit weg. Und wir haben in der Familie ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat geschrieben, vor was sollte ich mich fürchten? Was soll mir ein Mensch tun? Und meine freche Antwort darauf natürlich ärgern. Ärgern kann er. Ein Mensch kann uns ärgern. Aber die Antwort meines Vaters war dann, dass er dem Handwerker nicht die Macht in die Hand gibt, über ihn zu bestimmen und Ärger zu erzeugen. Denn was kann uns ein Mensch tun? Gebe ich dem anderen die Macht über mich? Aber wie leicht geht es denn? Oft kommt doch der Ärger schneller, als der Verstand arbeiten kann. Emotionen sind schneller, sind stärker als der Verstand. Die Nüchternheit oder Gelassenheit. Wenn mich jemand schneidet, wie schnell kann ich mich ärgern? Oder gerade heute Morgen, ich bin losgefahren und habe dann auf der Autobahn gemerkt, dass mein rechter Außenspiegel nach vorne gedreht war. Nicht kaputt, aber ich habe dann plötzlich beim Überholen nicht mehr gewusst, wann ich jetzt rechts ein muss. Jetzt kann ich mich drüber ärgern. Oder ich kann einfach sagen, gut, ist halt passiert und kann mich mal fühlen, wie hilflos ich bin, wenn der rechte, oder wie ungewohnt es ist, wenn der rechte Spiegel fehlt. Aber versucht es, in den Situationen dem Verstand die Priorität einzuräumen. Dass der Ärger mit einem Lächeln abgetan werden kann, bevor man sich in irgendwas Großes hineinsteigert. Und das natürlich auch besonders, wenn es um den Glauben geht. Witze darüber gibt's genug. Ich habe noch ein paar mitgebracht, wir haben ja Fastnacht. Kommt ein Mann aus einer Wallfahrtskirche und schreit, mein Gott, jetzt kann ich wieder laufen. Der Priester fragt begeistert, ist ein Wunder geschehen? Der Mann meint, ach was, mir hat einer das Fahrrad gestohlen. Oder kommt ein Busfahrer und ein Pastor gleichzeitig in den Himmel? Und da haben wir diese Petrus-Situation. Petrus lässt zuerst den Busfahrer eintreten. Und der Pastor beschwert sich, warum der Busfahrer vor ihm durch darf. Schließlich hat er sein Leben lang Dienst am Herrn verrichtet. Und Petrus sagt, wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Aber wenn er gefahren ist, haben alle gebetet. Was ist nun mein Fazit? Diese Welt tut sich mit Humor nicht leicht und hat ihn doch so bitter nötig. Das Wort Humor kommt auch vom Lateinischen, genau das, was wir, von Humus, genau das, was wir im Frühjahr auf die Beete werfen. Humus heißt Erde. Humor hat der Mensch, der auf dem Boden bleibt, der nicht mehr aus sich machen muss, als dass er ist. Der sich damit ausgesöhnt hat, dass jeder Mensch Fehler hat, Fehler macht und der deshalb zuerst und auch zuletzt über sich selbst lacht und nicht über andere. Denn wir haben eine gute und frohe Botschaft. Für diese Fehler ist Jesus Christus gestorben und hat sie für uns alle getilgt. Selig die, die über sich selbst lachen können, sie werden immer genug Unterhaltung haben. Heißt es deshalb sinnig in einer Inschrift eines Klosters. Der humorlose Mensch stresst sich selbst und stellt sich unter Zwang, immer gut dazustehen und perfekt zu sein. Weil er sich selbst letztlich nicht so annehmen kann, wie er ist, kann er auch nicht entspannt über sich lachen. Er nimmt sich zu ernst, baut anderen gegenüber Druck auf, weil er sich selbst unter Druck stellt. Er bläht sich auf, weil er meint, mehr sein zu müssen, als er tatsächlich ist. Er akzeptiert nicht, dass er ebenso Fehler macht, wie jeder andere auch, und kann daher nicht die Vergebung seiner Schuld annehmen. Der richtige Humor ist also eine Art Liebe und damit verkappte Religiosität. Eine Liebe sich und anderen gegenüber. Eine Liebe in Form von heiterer und milder Gelassenheit, die nicht zynisch sich und andere zerfleischt, sondern die eigenen Grenzen und Fehler genauso akzeptieren kann wie die Macken der anderen. So ist Humor heilsam und heilig. Um hier kurz Werner Fink zu zitieren, Lächeln ist die eleganteste Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen. Das Lächeln über uns und die Welt, weil wir wissen, dass wir für Gott gar nicht perfekt sein müssen, weil wir von Gott nicht wegen unserer Fehler verurteilt werden, sondern trotz unserer Fehler geliebt werden oder geliebt sind. Wir sind Kinder Gottes, begründet in seiner Liebe zum Leben. Dieser Grund trägt uns im Auf und Ab des Lebens. So können wir innerlich frei, kritisch und entspannt den Ansprüchen und Maßstäben dieser Welt gegenüberstehen. Lächeln und Humor lassen uns aus dieser Welt aussteigen und eintreten in die Sphäre des liebevollen Gottes, der Mensch wurde und uns Menschen auch kennt. Oder wie auch Hans-Dieter Hüsch in seinem Psalm schrieb, ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Amen. Ich lade dich ein, wieder mit mir zu beten. Herr, du großer Gott, du liebst uns. Und das zeigt sich in unterschiedlichsten Wegen, auf unterschiedlichste Weisen. Und du möchtest, dass wir glücklich und froh sind. Du schenkst uns Freude und du schenkst uns auch Dinge, wo wir Spaß haben. Du hast uns den Humor gegeben, und du möchtest, dass wir ihn richtig anwenden, dass wir glücklich sind damit und dass wir auch andere nicht unglücklich machen damit. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dies abzuwägen und die Zunge zu zügeln, wenn sie mal wieder vorpreschen möchte und man im Nachgang merkt oder merken würde, dass es doch etwas verletzend war. Hilf uns, dass wir einen liebevollen Umgang miteinander pflegen. Hilf uns, dass wir das üben und dass es bei uns automatisch wird, dass wir eben nicht beißen und nicht zerfleischen. Ich möchte dich bitten, dass du uns weiterhin begleitest an dem heutigen Tag und aber auch in der neuen Woche und jetzt natürlich auch besonders in der Narrenzeit, dass du uns auch dort Spaß und Freude schenken kannst und dass wir gerne über die anderen lächeln und uns nicht drüber aufregen, wenn es uns mal stört. Aber danke, dass du hier bei uns bist, dass du uns als Familie beschützt und uns anführst. In deinem Namen, Herr, danke ich alles. Amen. Der Herr sei mit euch und schenke euch seinen Frieden an diesem Sabbattag und ganz besonders in der kommenden neuen Woche. Amen.
Amen.